Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Große Hallen, Mehrzweckhallen, das sind furchtbare, gesichtslose Orte, vor allem für Konzerte. Gar kein Flair, keine eigene Atmosphäre, keine Geheimnisse, einfach nur furchtbar. Und schon die Namen, ne? Die versprechen eben Kommerz ohne Ende. Und dann gibt es da drinnen auch noch Pommesgeruch und weiß ich nicht. Viele, viele Menschen. Und irgendwie ist das alles sehr unpersönlich. Als Musikfan, davon bin ich fest überzeugt, sind es die kleineren Läden, die für magische Momente und bleibende Erinnerungen sorgen. So wie zum Beispiel das Hamburger Molotow. Da hat es der Name ja auch schon. Ne? Da ist Feuer im Namen. Etliche Bands, die später international bekannt wurden, die hatten im Molotow ihre ersten Auftritte seit 1990. Ungewöhnlich lange Lebensdauer für einen Club dieser Art. Die können sich normalerweise nur ein paar Jahre halten. Im letzten Jahr, da wollte der Musikladen seinen 30. Geburtstag feiern. Ausgefallen natürlich, auf dieses Jahr verschoben. Und ich habe jetzt mit dem Besitzer vom Molotow gesprochen, mit Andy Schmidt, wollte von ihm wissen, wie sein Club so lange durchhalten konnte und wie denn nun die verspäteten Feierlichkeiten aussehen.
Leider feiern wir es ja wieder mal gar nicht. Es wäre auch eigentlich unser 31. Geburtstag schon, was das Molotow seit 1990 gibt. Letztes Jahr ist die Geburtstagsfeier leider wegen der Pandemie ausgefallen. Und dieses Jahr ist es leider wieder so, dass wir es absagen mussten. Insofern findet diese Feier leider wieder nicht statt. Das trifft uns sehr, aber wir haben leider keine andere Möglichkeit gesehen. Deswegen waren wir gezwungen, auch dieses Mal wieder die Geburtstagsfeier leider abzusagen.
Was natürlich sehr schade ist, aber vielleicht können wir das an dieser Stelle hier so ein bisschen ja praktisch stellvertretend nachholen, auch vielleicht nochmal zurückzuschauen auf die Geschichte vom Molotow. Das war ja vor allem am Anfang eine Bühne, vor allem so für Newcomer. Warum eigentlich für Newcomer?
Das ist es immer noch. Also das liegt daran, dass wir ein kleiner Club sind mit 300 Leuten Kapazität und dass wir alle Musikfans sind und sehr viel Musik interessieren. Da liegt es nahe, dass man kleine Bands bucht, Bands, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Das sind oft auch die interessanteren Bands. Das haben wir am Anfang gemacht, das machen wir immer noch und da sind wir auch sehr froh drüber.
Aber wenn man sich dann mal so anguckt, wer alles schon bei Ihnen gespielt hat, ich meine, standen die dann alle am Anfang ihrer Karriere da? Also The Hives zum Beispiel, die hatten da ihr erstes ausverkauftes Konzert im Molotow, aber auch die White Stripes, Mando Diao, Maximo Park standen hier alle auf der Bühne, die Toten Hosen, Jan Delay und sowas.
Das ist richtig. Die Toten Hosen waren schon bekannter, die haben damals eine Tour gemacht unter anderem Namen, die Rheinpiraten haben sie sich genannt, wenn ich mich richtig erinnere. Alle anderen waren tatsächlich am Anfang ihrer Karriere. Einige haben auch vor, ich sag mal, bescheidener Kulisse gespielt. Ich kann mich erinnern, dass bei den Killers seinerzeit vielleicht maximal 40 Leute waren. Wie gesagt, das ist der erste Anlaufpunkt. Wir sind ein kleiner Laden. Später werden sie dann bekannt. Einige kommen sogar zu uns zurück, obwohl wir mittlerweile viel zu klein sind. Geben dann ein Extra-Konzert, wenn es in ihren Tourrider passt. Das freut uns dann auch immer sehr. Aber es ist tatsächlich so, dass es oft der erste Club ist in Hamburg, in dem eine Band spielt, die dann später bekannt wird und auf großen Bühnen steht.
Sie waren ja von Anfang an dabei, also zuerst als DJ, später jetzt als Chef. Welcher Auftritt, welche Band ist denn so in Ihrer Erinnerung vielleicht das legendärste Konzert von allen gewesen?
Das sind sehr, sehr viele. Mir fällt immer in erster Linie das Hives-Konzert ein. Erstens, weil das eine meiner Lieblingsbands war und ist. Das war das ihr erstes ausverkauftes Konzert. Das haben sie in ihrer DVD, die irgendwann Mitte der 2000er Jahre auf den Markt kam, nachgestellt, indem sie in Schweden einfach an irgendeinem Laden ein Molotow-Schild gehängt haben und eine Schlange davor platziert haben. International Noise Conspiracy war damals die Vorband. Das war ein sehr legendäres Konzert. Ich erinnere mich sehr gerne an das Konzert von den Kills, weil es das lauteste Konzert war, weil es im Molotow gab, obwohl die Band nur aus zwei Leuten besteht. Und es gab sehr, sehr viele sehr gute Konzerte. LCD Sound System fällt mir ein. und viele andere mehr. Es ist immer so, wenn mich das jemand fragt, dass ich dann überlegen muss und ich jetzt zu oft sage und zu lange Pausen entstehen, weil ich nachdenke, belasse ich jetzt bei den drei Beispielen.
Ja, ich muss trotzdem nochmal nachfragen, wenn es ein paar Highlights gab, gab es wahrscheinlich auch ein Lowlight, also das, was vielleicht das schlimmste Konzert so insgesamt war.
Ja, da fällt mir was ein. Das lag allerdings nicht an der Band. Die Band war super. Das war The Living End aus Australien. Dort eine sehr, sehr bekannte und sehr erfolgreiche Band. Das war deshalb schlimm, weil während des Konzertes ein Rohr geplatzt ist und es tatsächlich zu einer Art Sintflut aus der Wand kam. Die Band hat dann gemeinsam mit uns und diversen Schaufeln und Lappen versucht, das Schlimmste zu beseitigen, bis es uns gelungen ist, den Haupthahn abzudrehen und den Wassereinbruch zu stoppen. Aber das war eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Das Konzert war super, aber hat leider eine sehr unrühmliche Unterbrechung erfahren.
Ist trotzdem natürlich eine schöne Geschichte. Das Molotow, das hat ja ziemlich treue Clubgäste. Das zeigt auch so diese Solidarität gegenüber dem Veranstaltungsort. Ich habe gehört, 2008, als die Mieten so stiegen, aber die Einnahmen gesunken sind, da musste das Molotow, ja, oder war kurz davor, schließen zu müssen. Und nur durch die Initiative von Gästen und Bands konnte das Molotow gerettet werden. Die Stadt Hamburg soll sich aber damals eher so ein bisschen zurückgehalten haben. Ich meine, Hamburg tut ja immer so, als wäre es eine Musikstadt, aber war das damals vielleicht noch nicht so? Oder?
Vielleicht war das ein bisschen auch der Auslöser dafür, dass sich etwas geändert hat in der Wahrnehmung, was die Wichtigkeit von Live-Musikclubs in Hamburg angeht. Das freut mich auch sehr, dass da ein Umdenken stattgefunden hat, dass das jetzt einen höheren Stellenwert hat und dass Clubs auch gefordert werden. Gerade jetzt während der Pandemie war das sehr wichtig. Damals war es allerdings so, das ist noch nicht so weit, kann mich erinnern, wenn man früher irgendwo hingegangen ist, gesagt hat, ich mache einen Club auf der Reeperbahn und wir haben das und das Problem, haben die Leute ablehnend, uninteressiert reagiert. Dass es schon damals eine sehr vielfältige Live-Szene gab, die auch Leute in die Stadt gezogen hat, von anderswo her, die nach Hamburg gezogen sind, weil es hier cool war und weil man da was machen konnte. Das war vielen damals nicht bewusst. Und Sie haben gerade die steigenden Mieten angesprochen. Die gibt es leider immer noch. Das ist ein sehr großes Problem, was auch gerade die Vielfalt der Möglichkeiten sehr einschränkt. Deswegen bestimmen eigentlich auch eher so größere Ketten, größere Läden, Eventläden mit Party-Musikprogramm das Bild. Das ist auch jetzt keine Katastrophe, weil es das in jeder Stadt gibt. Aber wenn man halt kein beliebiges Amüsierviertel sein wird, dann muss man dagegen steuern. Und das ist mittlerweile auch bei vielen Verantwortlichen Gott sei Dank angekommen. Und das freut mich sehr.
Wenn man sich den Kiez so anguckt in diesen 30 Jahren, der selbst hat sich ja auch unglaublich verändert. Das war ja am Anfang vielleicht auch, ja, die Gruppen, die Sie gerade schon erwähnt haben, aber war ja auch so ein Schlupfwinkel für Kreative und Lebenskünstler, die da Unterschlupf gefunden haben. Und all das ist so ein bisschen jetzt verloren gegangen, wenn ich an St. Pauli denke, an die Reeperbahn, mir fallen sowas ein wie Junggesellenabschiede und sowas, was ja eher die schlimme Seite der Unterhaltungsbranche so ist. Sie selbst mussten ja mit dem Molotow, glaube ich, auch mal umziehen von einer Ecke zum anderen. Aber wie sehen Sie insgesamt so diese Entwicklung, also Stichwort Gentrifizierung, allgemein so für die Clubkultur in Deutschland?
Sehr problematisch, habe ich ja eben schon angesprochen. Das ist eine Gefahr, weil das die Sachen verdrängt, die eigentlich interessant sind, die Kreative dazu bewegen, sich überhaupt in Richtung Hamburg zu bewegen, aus wo immer sie kommen. Das war in der Vergangenheit so, die ganzen Hamburger Schule-Bands kamen zum großen Teil nicht aus Hamburg, sondern sind zugewandert. Und damit sowas passiert, muss es interessant sein und darf nicht beliebig sein und darf nicht so aussehen wie in jeder anderen Stadt oder wie in der Stadt, aus der die Leute damals gekommen sind.
Wie sehen Sie denn insgesamt so die Zukunft? Also ich meine, Corona haben wir schon angesprochen, Gentrifizierung haben wir schon angesprochen. Trotzdem eher optimistisch. Das Molotow wird es auch weiterhin geben.
Ja, ich bin vom Grunde her immer optimistisch und ich glaube, dass es das Molotow noch weitergeben wird. Ich glaube auch, dass es eine interessante Szene auf St. Pauli weiterhin geben wird, weil es einfach genug Leute gibt, die daran arbeiten, dass es so bleibt. Und das wird man merken und das wird auch zum Erfolg führen.
30 Jahre beziehungsweise 31 Jahre Molotow und genau. Nächstes Jahr dann vielleicht 32. Aber die Feier, die steht noch an. Andi Schmidt, der Inhaber von Molotow, war das. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank und beste Grüße.